Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Autorin Katharina Hacker und der Schriftsteller Bof Bjerg sind zu Gast. Wer in diesem Schuljahr das Abitur in Baden-Württemberg ablegt, für den steht Katharina Hackers Roman Die Habenichtse auf dem Lehrplan. Und zwar als sogenannte Pflichtlektüre. Ich muss sagen, ich finde das toll. So ein vielschichtiges, so ein aktuelles Buch wird in der Schule gelesen, Frau Hacker. Aber was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, das erste Mal, mein Roman wird Schullektüre?
Na, bei dem Wort Pflicht wird einem natürlich so ein bisschen mulmig, weil man als Autorin ja immer hofft, dass die Leute das freiwillig lesen und doch mit einer gewissen, sogar bei meinen Büchern, mit einer gewissen Vergnüglichkeit. Aber die erste Reaktion war natürlich Freude, weil das Buch ist 17 Jahre alt. Das ist ja so alt wie meine Tochter, deswegen weiß ich das immer sehr genau. Und wie schön, man hat sich so wahnsinnig viel Mühe und Arbeit gemacht und es wird benutzt, da bin ich immer glücklich, egal was mit den Büchern gemacht wird.
2006 sind die Habenichtse erschienen und sie erzählen da drin, ja, aus der Perspektive von Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus, diese markante Zeitspanne zwischen den Anschlägen vom 11. September und dann Beginn des Irakkriegs. Es gibt ein erfolgreiches junges Ehepaar da drin, das zieht von Berlin nach London, neben zwei verwahrloste Geschwister, die werden von ihren Eltern misshandelt, auch ein gut aussehender Drogenspieler spielt im Roman eine Rolle. Sie haben für das Buch den Deutschen Buchpreis gewonnen. Jetzt also ist der Roman auch auf den Lehrplänen. Wie läuft sowas dann ganz genau ab? Ruft einen dann das Bildungsministerium an und sagt übrigens, Frau Hacker, Sie sind jetzt Schullektüre. Haben Sie noch eine Anmerkung dazu? Herzlichen Glückwunsch.
Schöne Vorstellung. Nein, in dem Fall ein ganz wunderbarer Lehrer aus Baden-Württemberg, René Gurczyk, der das sich ausgeguckt hat und das durchgesetzt hat. Damit hatte ich gar nichts zu tun. Er ist dann, was ich auch unglaublich reizend fand, mit einem Kollegen nach Brandenburg gekommen, wo ich den Sommer immer verbringe oder meine halbe Lebenszeit verbringe. Und dann haben wir ein paar Stunden über das Buch geredet. Ich habe aber ehrlich gesagt bei solchen Sachen, wenn irgendwas von mir benutzt wird, habe ich nie das Bedürfnis, mich irgendwie einzumischen. Ich finde, dann sollen die Leute das um Gottes Willen machen, wie sie es für gut halten. Nur manchmal, wenn es Interpretationen gibt, die mich bekümmern, weil ich sie für, ehrlich gesagt, verlogen halte, dann habe ich immer das Bedürfnis, doch laut rumzuheulen und einzugreifen. Und
melden Sie sich dann mal bei jemandem?
Nee, meistens
machen
nicht.
Machen Sie weil dann eher am Küchentisch rumheulen?
So still vor mich hin, also eventuell in der Familie, aber sonst halte ich da auch eher den Mund. Da merke ich aber eine ganz große Empfindlichkeit, das muss man dann ja auch zugeben, auch sich selber gegenüber. Und zwar eine, die wirklich nicht mit Eitelkeit zu tun hat, sondern mit einem Gefühl von Wahrheit.
Und missverstanden werden dann vielleicht oder das?
Ja, da kränkt mich nicht, dass ich missverstanden werde, das ist mir, glaube ich, nicht so wichtig. Oder das ist dann nicht weiter interessant, aber wenn ich das Gefühl habe, eine Interpretation deckt eine gesellschaftliche Verlogenheit auf, das ist der Punkt, der mich fasziniert und dann eben auch bekümmert.
Hätten Sie denn im Nachhinein jetzt, wenn Sie vorher gewusst hätten, der Roman wird Schullektüre, irgendwas anders gemacht? Vielleicht ein bisschen weniger häusliche Gewalt, vielleicht kein totes Tier im Roman?
Die Katze, ja, die Katze wird mir übel genommen. Dabei habe ich sogar
eine Katze stirbt, muss man vielleicht sagen.
Ja, eine Katze stirbt auf unerfreuliche Weise, aber das ist natürlich irgendwie, jetzt böse gesagt, eher der Kollateralschaden in diesem Buch. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was anderes gemacht hätte, weil ich mir so, wie bei jedem Buch, man gibt sich ja so unendlich viel Mühe. Also ich finde schon, man gibt einfach sein Bestes, was man in dem Moment, alles, was man hat in dem Moment, gibt man. Und bei mir war einfach so auch klar die Grenze dessen erreicht, was ich intellektuell und psychisch aushalte.
Bof Bjerg, Sie haben jetzt schon ein bisschen immer wieder genickt, als Katharina Hacker erzählt hat. Kriegen Sie eigentlich mal irgendwelche Aufgaben zu Gesicht, die zu Ihrem Roman Auerhaus im Unterricht bei Prüfungen, vielleicht sogar beim Abitur gestellt werden?
Nein.
Ich
bin ganz froh drum, ja. Ich kriege gelegentlich Mails von SchülerInnen, die mich bestimmte Sachen fragen. Je nachdem, wie die Mail formuliert ist und worum es da genau drin geht, antworte ich auch freundlich oder kurz angebunden. Also Sachen, die sich einfach mit zwei Klicks googeln lassen, da schreibe ich dann als Antwort, guck guck mal oder gucken Sie mal, je nachdem. Das sind Sachen, die können Sie ohne weiteres bei Wikipedia nachlesen oder das ist der zweite Treffer bei Google. Machen Sie sich doch bitte die Mühe, bevor Sie mich fragen. Aber manche Sachen sind auch spezieller und da gebe ich dann auch, so wenn ich die Zeit habe, auch gerne auch ausführlich Antwort. Aber was jetzt in den Lehrmaterialien steht, da mache ich einen großen Bogen drumherum.
Ich habe sie mir angeschaut. Ich konfrontiere sie später nochmal mit ein paar Sachen, aber muss sagen, Sie müssen sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Also ich war da teilweise wirklich, wirklich begeistert. Ich würde sagen, bei Wurfjag, bei Ihnen, würde eigentlich am meisten interessieren, ob schon mal diese Aufgabe gestellt wurde, genau aus der Deutsch-Abi-Szene, die Sie ja auch beschreiben in Ihrem Roman Auerhaus. Das ist wirklich eine urkomische Szene, urkomisch tot traurig, wäre eigentlich auch das ganze Buch. Der Erzähler Höppner, der hat nämlich überhaupt keinen Plan davon, seinem Deutsch-Abi, was er da machen soll. Man muss sagen, er hatte aber auch wirklich in diesem Jahr vor seinem Abitur ja auch andere Sorgen. Sein Freund Frieder, der hat versucht, sich umzubringen und deshalb ist also Höppner mit ihm in eine WG gezogen, zusammen mit zwei anderen Freundinnen ins Auerhaus. Sie sparen auch nicht an existenziellen Themen. Suizid, Depression, Drogen kommen im Auerhaus vor. Haben Sie an ein jugendliches Publikum oder an ein junges Publikum gedacht beim Schreiben von diesem Buch?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch, als ich es geschrieben habe, natürlich nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass es jemals Schullektüre werden würde. Es steht ja auch der, ich habe irgendwie aus reiner Bosheit den Frieder den Satz sagen lassen, Literatur ist das Papier, mit dem sich jedes Arschloch putzt. Und da dachte ich ganz im Hinterkopf, wenn das jemals Schullektüre wird, dann ist es toll, wenn du für eine Klassenarbeit diesen Satz parat hast.
Und vielleicht analysieren soll, war meine Idee, wenn ich Deutschlehrerin wäre, das wäre doch ein super. Ja. Analysieren Sie das, den Literaturbegriff in diesem Satz. Das
genau
würde ich,
sowas.
Glaube ich, machen. Ja. Sie sind auch an Schulen mit dem Roman Buchbjerg.
Ja. Immer wieder mal, die letzten Jahre vor Corona auch öfter. Und das ist immer sehr schön, wenn ich das einrichten kann. Also es ist halt so, dass ich natürlich jetzt nicht für eine Lesung, für die es kaum Honorar gibt, irgendwie zwei Tage nach Bayern fahre oder so von Berlin. Aber oft lässt sich das dann verbinden mit anderen Lesungen. Und dann bin ich gern an Schulen und lese da vor, vorausgesetzt, die SchülerInnen haben das Buch tatsächlich gelesen oder ein relevanter Teil. Also manchmal habe ich auch schon vor Klassen gelesen, wo ich weiß nicht, was die Lehrerinnen sich da dachten, mich einzuladen, weil das Buch überhaupt nicht Thema war. Und dann ist es sehr zäh und sehr unruhig und sehr blöd. Aber wenn auch nur 10% derer, die da vor mir sitzen, sich für das Buch interessieren und von denen vielleicht noch sich die Hälfte für das Buch begeistert, dann sind da schon ganz tolle Gespräche entstanden. Also wo ich dann auch merke, wofür sich so, sagen wir mal, 16- bis 18-Jährige, 15- bis 18-Jährige interessieren und was ihnen unter den Nägeln brennt.
Und was für Fragen kommen dann am häufigsten an Sie?
Na, oft ist es so, in der großen Runde ist es oft so ganz allgemein. Wie lange haben Sie dran geschrieben? Die Jungs fragen dann oft, wie viel verdient man denn damit? Und so. Es gibt dann auch immer wieder so Situationen nebenbei oder hinterher, wenn ich signiere, dass ich ins Gespräch mit Einzelnen komme, die mich dann Sachen fragen, die sich vor der Klasse nicht getraut haben. Und da bin ich immer hin und weg, also da geht mir das Herz auf. Also sei es, dass sie von einem eigenen Suizidversuch erzählen, sei es, dass ein Junge mich drauf anspricht und dann sagen, wie sehr ihnen das Buch geholfen hat, was natürlich für mich fantastisch ist, sowas zu hören. Und dann gibt's aber auch, ich habe einmal erlebt, dass ein junger Mann dann ankam und sagte, das mit der Vera, dass die was mit zwei Typen gleichzeitig hat, das habe ich schon so richtig gelesen. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und er fand das ganz empörend, dass sie so untreu ist. Und gleichzeitig war klar, er findet eigentlich auch, dass diese Vorstellung von Monogamie nicht mehr so oder überhaupt nicht so richtig hinhaut. Mm. Und sieht das da beschrieben und kann es aber noch nicht so richtig zugeben. Mm. So. Und das fand ich sehr bewegend. Also das ist mir bis heute ins Gedächtnis geblieben.
Frau Hacker, Sie haben mir erzählt, es fängt jetzt bei Ihnen gerade erst so ein bisschen an mit diesen Schulbesuchen. Ihr Roman ist also neu, diese sogenannte Pflichtlektüre. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihnen auch Rückfragen zu so romantischen oder sexuellen Verhältnissen in den Habenichtsen gibt. Oder welche Fragen erwarten Sie dann von den Schülern? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Der Roman ist ja auch relativ dick, ne? Also da kann man ja unendlich viel also man kann über diesen Drogendealer reden, der eigentlich eine romantische Figur ist und dann ein sehnsüchtiger und suchender Mensch, also eine sehr positive Figur in dem Buch. Dann gibt's ja noch ein ganzes Eck von jüdischen Themen. Mhm. Es geht um Restitution und der so ein bisschen meine Lieblingsfigur ist der Rechtsanwalt Bentham, weil es einfach der einzige ist, den ich nach einem geliebten Menschen geschrieben habe, also wo ich wirklich versucht habe, jemanden abzubilden, den ich als Kind, der ist dann gestorben, sehr verehrt habe. Da ist so ein großes Spektrum. Ich hatte vor sehr vielen Jahren eine Lesung aus dem Bademeister, meinem ersten Roman, und zwar vor einer Klasse von Berufsschülern, die, ich weiß nicht mehr, hieß es, Schwimmmeister werden wollten, sollten. Und ich kam da an und sah diesen Haufen von jungen Männern in schwarzen Lederjacken und dachte echt, oh Gott, nee, das wird also gar nicht. Hatte einfach Angst vor denen. Dachte, was sollen die Armen denn mit dem Bademeister? Und das war auch, wie Sie es beschrieben haben, die hatten vielleicht nicht so viel davon gelesen, aber wie die reagiert haben und was die gesagt haben, das Geschenk ist, man kriegt ja was von deren Wachheit. Und deren Lebendigkeit, die ja ganz anders ist als unsere, behaupte ich jetzt mal, oder? Also weil wir halt so viel älter sind, ne? Und das finde ich schon, das finde ich einfach toll, ein großes Privileg.
Katharina Hacker und Bo Fjerk sind zu Gast